foram nas festividades que eu tive lá, na América Civil, até que já se foi para o Sul. Para o Portugal World, onde eu consigo das 10 de maio e saco tal, né? Vamos lá. E das 10 de maio, um dia eles estavam em Brasil, na América Sérgio. Und Sie konnten sich erinnern, ich habe darauf hingewiesen, dass wir im System organisieren planen. Das heißt, wir gehen von diesem grundsätzlichen Systemansatz aus, den ich in den letzten Vorlesungen beschrieben habe. Wir gehen aber davon aus, dass jede Planung auch situativ ist, das heißt, auf die jeweiligen Ziele und Randbedingungen auszurichten ist und dass man von den individuellen Zielen und von den Randbedingungen, die man vorliegen hat, eben von einem Unternehmer zu anderen Gestaltungsansätzen kommen. Dass die Hinblick auf die Ziele natürlich eigentlich das wichtigste Ziel ist, das Zweck des Unternehmers, also was man für Leistungen in den Unternehmen erbringen möchte. Dann haben wir gehört, eben auch in dem Zusammenhang, neben dem Situativ, dass alle Planungen zielorientiert sein sollen. Und in dem Sinne ist eben, wir müssen die Ziele vorweg einmal definieren. Wobei es beim Definieren unterschiedliche Zugänge gibt. Ich habe darauf hingewiesen, korrektiv, wenn wir nur kleine Veränderungen irgendwo durchführen wollen, präventiv, wenn wir uns mit Dingen, die eigentlich heute Standard in der Zielformulierung sind, in der Zukunft auseinandersetzen. Also zum Beispiel, wenn wir heute sagen, wir wollen kundenorientiert arbeiten. Das würde ich als präventiven Ansatz. Wir müssen am Beginn unserer Überlegungen, wenn es eine Software bauen oder etwas gestalten, überlegen, ob das Ganze kundenorientiert vom Ansatz ist. Aber das Wichtige ist eigentlich das Prospektiv, dass man eben eventuell auch in der Zielsetzung zukünftige Dinge mit berücksichtigt. Dass man eben auch irgendeinen neuen Markt geht, die neue Dinge sich mit neuen Dingen auseinandersetzt, die eigentlich die anderen noch nicht angelangt haben. Demgemäß zielorientiert und prospektiv ist eigentlich, prospektiv ist sozusagen die besonders innovative Zieldimension. Und dann habe ich darauf hingewiesen, dass wir beim Planen, auf der einen Seite inhaltsorientiert planen, dass wir, und da habe ich bei diesem Planen beispielsweise gesagt, dass wenn wir ein Unternehmen zum Beispiel analysieren, und obwohl sie eventuell sich nur mit der Organisation auseinandersetzt, oder obwohl sie sich nur mit der Technik auseinandersetzt, also mit der technischen Infrastruktur, müssen sie eigentlich, um zu einer umfassenden, ganzheitlichen Planung zu kommen, diese unterschiedlichen Komponenten in ihrer gegenseitigen Abhängigkeit berücksichtigen, wobei zum Beispiel, wenn man ein Informationssystem konzipiert, eventuell Dinge wie Produkt und Markt und die Art der Mitarbeiter und die finanziellen Rahmenbedingungen vereinbaren Bedingungen sind. Ja, in dem Fall vielleicht verändern können oder wollen. Ja, aber der richtige Punkt ist, dass man eben nicht nur sein eigenes eng begrenztes Gebiet sieht, sondern klar ist, dass es hier Wechselbeziehungen zu anderen Bereichen gibt. Und dann habe ich darauf hingewiesen, dass dieses Planen auch etwas vorgehensorientiert ist, dass auch je nachdem, wie man an ein Problem rangeht, ob Sie jetzt sagen, jetzt okay, wir wollen jetzt irgendetwas verändern, wir wollen ein neues Informationssystem und jetzt geht es gleich nach Brainstorming rein und dann schreibst du dir ein Programm nieder. Das ist eine, natürlich ein Planungsansatz, aber nicht ein sehr erfolgreicher. Ja? Und jetzt gibt es eben Ansätze, die dieses Grundmodell rationalen Handelns zum Inhalt hat, wenn man eben rational an irgendein Problem rangeht, dass man das Problem definiert im Sinne der Ziele und Randbedingungen, dass man dann die Ausgangssituation analysiert, dass man schaut, ob man jetzt daraus mehrere Alternativen entwickeln kann, also die Synthese des neuen Alternativen erarbeitet und diese bewertet. Und diesen Prozess, den durchläuft man nicht nur einmal schrittweise, sondern es ist ein rekursiver Prozess. Es ist, man plant von oben ins Feine, wenn man sieht, dass bestimmte Überlegungen oder bestimmte Daten in der Analyse fehlen, wird man eventuell noch einmal zurückspringen, wird die Analyse noch einmal durchlaufen, oder wenn man hier zum Beispiel auch feststellt, dass bestimmte Planungsentscheidungen noch nicht möglich sind, dass man wieder zurückspringt und vielleicht eine andere Alternative arbeitet und so weiter. Dieses iterative, rekursive, also das ist ein rückgeblendete Vorgehen, dass man wieder Rückkopplungen macht, das werden wir dann öfter kennenlernen und auch in detaillierten Modellen dargestellt bekommen. Ich sehe jetzt, dass, und schauen, ob das in Ihrem Skript raus ist, ich sehe das eigentlich wieder eher Fehler, wenn man das. Und zwar, eigentlich ist der Pfeil müsste in die Richtung gehen, ja. Es geht nicht so, dass man zu einer Lösung gleich immer Problemlösung, sondern eigentlich wollen wir zurückspringen und noch einmal hier zurückgehen. Das ist der Pfeil eliminieren. Ist das richtig? Okay, das ist. Nein. Also wie ich die Kollegen ja schon sagen, ist das anscheinend nur in meiner Schar, sondern im Inneren ist das richtig. Das. Okay, ich habe sogar sowas gemerkt. Gut, das nächste ist, dass wir gesagt haben, das war der erste Aspekt, die Gestaltungszugänge. Es ist eine Frage des Systemumfanges, ob ihr irgendwo ein kleines System, zum Beispiel Sie in irgendeiner GmbH eines internationalen Konzerns tätig sind und jetzt in dieser GmbH etwas verändert wird, das ist das Systemumfang, das ist die Fragestellung, wenn ich mal etwas mache, ob das Problem angefahren ist. Oder ob ich dann die Fragestellung muss, wie macht eigentlich der Konzern insgesamt, weil man dann eventuell zu anderen Lösungen kommt. Und das kann sich innerhalb einer zwischen GmbHs und einem Konzern abspielen, das kann sich aber innerhalb natürlich eines Unternehmens ebenfalls abspielen, in Abhängigkeit vom Systemumfang. Dann habe ich darauf hingewiesen, dann habe ich auch noch Outsourcing und den Lebensrhythmus bin ich eingegangen, dass eben beispielsweise eben auch beim Lebensrhythmus man heute bei Planungen Überlegungen anstellen muss, wie man Systeme außer Dienst setzt. Ja, wenn man halt ein Atomkraftwerk baut, muss man sich am Ende fragen, wie recycle ich das Ganze. Wenn ich heute irgendwelche chemische Anlagen mache, muss ich die Frage stellen, wie wird das Ganze recyceln. Und beispielsweise ein PKW wird heute schon so konzipiert, dass man sagt, sind eigentlich alle einzelnen Komponenten, die dort vorkommen, recycelbar. Ja. Oder müssen die dort wie können die gemeinsam recycelt werden, oder da muss das alles ganz genau abgelegt werden. Und dann habe ich auch etwas hingewiesen, dass es darum geht, wenn man plant, auch in einer bestimmten Ebene zu planen, im Grunde genommen, wenn jemand die richtige Strategie, die richtigen Produkte, die richtigen Projekte, die richtigen Partner ausgewählt hat, man kann es im Detail vielleicht doch eine so gute Arbeit machen und es wird nicht erfolgreich sein. Ja? Es geht zuerst darum, die richtigen Dinge zu tun und dann als nächstes die Dinge richtig zu tun. Also das Richtige auswählen und sich auf das Richtige konzentrieren. Und daher gerade beim Beginn von Planungsprozessen sich überhaupt auch mit der Zielsetzung sehr detailliert zu beschäftigen. Und dann ist es natürlich immer der Punkt, dass man, wenn etwas gestaltet ist, es sind immer Verbesserungen wieder möglich, durch Veränderungen, die sich durch Technologien ergeben, durch neue Möglichkeiten, auch dass Menschen lernen, und dadurch sind Überlegungen anzustellen, wie man auch ständige Verbesserungen durchführen können soll. Der nächste Punkt war, dass wir gesagt haben, in der Planungsrichtung, dass wir vom Idealen zum Realen planen, also vom Idealen zum Realen. Ideal heißt, direkt alles nur von den Zielen aus, ohne dass man sich die Randbedingungen überlegt. Ja, vielleicht ist das manchmal auch ein wichtiger Punkt, man spielt sich frei, man sagt, was wäre, wenn ich eine existierende Hardware habe. ja, sondern ich kann frei ein Informationssystem kreieren, das kundenorientiert, das meinen den Anforderungen der Mitarbeiter genügt. Ja. Und dann geht man und schränkt ein und sagt, was ist, wenn ich das Information in den heutigen Technologien mache, dann ist das ein technologisch durchführbares und dann gehe ich immer weiter, bis ich sozusagen immer mehr Einschränkungen berücksichtigt habe. Und die Überlegung ist, wenn ich von diesem idealen zum realen Plan, dass ich eigentlich mehr Kreativität in das Ganze reinlege und demgemäß auch zu besseren Systemen komme. Es geht ja letztlich darum, dass man bei den vielen Bereichen und bedauerlicherweise ist es wie bei jedem Menschen, wenn er länger in einem System ist, gibt es dann bestimmte Beharrungszustände. Oder man sagt, einen Scheuklappen. Man weiß nicht mehr, sieht, wo die Möglichkeiten liegen. Und wenn man sich nur aus der gegenwärtigen Situation herausbewegen würde, kommt man eben zu einem schlechteren Ergebnis, als wenn man sozusagen von diesem Idealen zum Realen war. Ein etwas anderer Ansatz, aber von der Grundausrichtung sehr ähnlich ist diese Sache top-down. Es gibt eben, wenn man sagt, wie können wir unsere Universität verändern, wie kann man was mit den Universitäten Neues anfangen, war ja eigentlich ein kompletter Top-Down-Ansatz. Und ich sage, wir müssen die neue rechtlichen Regelungen schaffen. Wir müssen eine neue Ausrichtung der Universitäten geben. Das wäre ein Top-Down-Ansatz. Bottom-Up-Ansatz ist, ja, wir können die einzelnen Vorlesungen verbessern, wir können den jeweiligen Vorlesungsbetrieb, wir können die Übungen verbessern. Das ist eigentlich ein Bottom-Up-Ansatz. Und Sie stehen schon an diesem Beispiel, dass wenn man in größeren Einheiten Veränderungen machen möchte, wird es nicht sein, dass man nur von oben nach unten plant, sondern dass man sowohl top-down als auch bottom-up planen muss, um zu brauchbaren und akzeptablen Lösungen zu kommen. Wenn man aber zum Beispiel top-down plant, muss man sich die Frage stellen, wie man da vorgeht. Wenn größere Einheiten sind, kann man dann alles auf einmal packen, so ungefähr. Sondern man muss sich fragen, nehme ich jetzt einen Teil raus, wenn ich etwas verändern möchte, nehme ich zum Beispiel, wenn ich meine ganzen Studienpläne neu ausrichten möchte, nehme ich die Informatik raus. Für dort Bachelor, Master, PhD. Ja, und die anderen lasse ich was. No. Das wäre eigentlich ein segmentiertes Vorgehen. Ja, ich plane das komplett durch für einen Teilbereich. Oder man sagt sich, okay, wir werden uns jetzt vielleicht zuerst eine Grundüberlegung machen, wie alle Studienrichtungen auf dieses neue Konzeptiv ausgerichtet werden können. Wir werden vielleicht daraus resultieren, einige Grundeckpfeiler über alle Studienrichtungen legen und dann, das wäre, dass wir uns zuerst ein breites Konzept machen, überlegen, was man jetzt für andere Momente einbaut, für andere Gestaltungsmöglichkeiten und dann, dass man dann nicht, und dann, wenn man sagt, okay, trotzdem packe ich nicht, alle auf einmal umzusetzen, wir haben ein gemeinsames Konzept und trotzdem macht man dann innerhalb des Konzeptes eine Studienrichtung immer umsetzen. Das ist eigentlich ein sehr erfolgversprechender Ansatz, weil man auf diese Weise sich alle Dinge einmal in der Breite überlegt hat und dann geht man und versucht in der Tiefe pilotmäßig zum Beispiel das umzusetzen und die Dinge zu realisieren. Ja, es ist aber letztlich so, wenn man eben solche Veränderungen durchführt, dass man sich im Klaren sein muss, wenn ich heute eine Ausgangssituation habe und jetzt sage ich, ich müsste hochspringen und ich habe eine Ausgangssituation, ich packe 80 cm, ja, und der Weltrekord ist glaube ich bei 2,32 m oder noch mehr. Ja. Und jetzt möchte ich sozusagen von meiner Ausgangssituation auf das Ziel 2,32 m zu kommen, ja, auch selbst für Sie, wo Sie jung sind und trainiert waren, wird das in einem so strikt kaum möglich sein. Ja. Im Grunde genommen sagt man, dann könnte es so sein, dass Sie jetzt zu trainieren anfangen und den Fall aufbauen. Wenn ich jetzt aber ein Ziel in einem Unternehmen erreichen möchte und ich möchte diese Niveaudifferenz bewältigen und dann habe ich nur die Hälfte erreicht, das ist eigentlich nicht optimal. Sondern, da muss ich mir die Frage stellen, wenn ich es nicht in einer Stufe
Herr Back, ob es möglich ist, zum Beispiel quasi die mehrstufigen Plateau-weißen Vorgehen des Kanzlers heranzugehen. Ja? Ich versuche, einen ersten Lernschub und eine erste, zum Beispiel Technologieüberlegung einzuführen. Das versuche ich dann zu stabilisieren, und wenn das die Leute verinnerlicht haben, gehe ich an das nächste und gehe so weiter. Ja? Im Grunde genommen, Ihr Studium ist ja ein Studium, das aufgrund einer solchen Plateauplanung aufbaut. Sie gehen dabei auf eine Vorlesung nach der anderen, dann haben Sie beispielsweise bei irgendetwas etwas hoffentlich stabilisiert und dann geht es in die nächste Runde. Und Sie gehen in allen Belangen vom jetzigen Niveau auf das Niveau, wo Sie letztlich am Ende des Studiums haben werden. Das ist natürlich so zu sehen, ich habe das an dem Beispiel, das hängt natürlich davon ab, wie ich solche Planungen, auch Niveauplanungen mache. Das würde zum Beispiel sein, wenn ich ein ganzes Volk über einen Pass führen müsste, wie ein Hannibal oder Alexander das gemacht haben. Die haben halt praktisch gesagt, wir wollen über diesen Pass kommen, und dann muss ich schauen, dass ich Zwischenlager auch Zeltlager aufbauen, von dem gehe weiter, und dann, dass ich alle über das hinüberbringe. Ja? Das ist durchaus auch in einem Betrieb so, dass man sagt, eigentlich alle müssen auf ein bestimmtes neues Niveau kommen. Ja? Ich muss alle dorthin bringen, im Hinblick auf, dass ich bestimmte Dinge mit dem Rechnungswesen ausgehe, dass ich bestimmte Einstellungen zum Unternehmen habe. Ja? Wenn ich das nicht erreiche, dann habe ich verloren. Also ich muss schauen, dass ich alle über dieses Niveau zu diesem Niveau hinführe. Aber es gibt ja auch viele Bereiche, und wenn ich vorher den Weltrekord gesagt habe, da gibt es eben, da können noch so viele versuchen, da zu ertüchtigen. Da werden heute im Endeffekt nur weltweit vielleicht 10 über die 230 springen. Weltweit. Ja. Und dort ist es, das ist so hier dargelegt, wie wenn ich jetzt hier einen 8000er erklimme, da gibt es halt ein paar Leute, die bis zum Basislager das machen, dann die nächsten zum nächsten Lager, dann werden wir auch die markieren und dann steigen wir mal auf. Ja. Und so ist es auch bei bestimmten Spitzenleistungen, sei es in der Forschung oder in anderen Bereichen. Und ich verbrenne eigentlich die Ansicht, es gibt nicht entweder oder, es ist nicht das eine, das linke oder das andere, sondern auch in Unternehmen gibt es das sowohl als auch. Ich muss bei bestimmten Dingen trachten, alle im Unternehmen auf ein neues Niveau zu führen, und da kann es durchaus so sein, dass man bei bestimmten Dingen versucht, einige auszuwählen, die in der Lage sind, eine Spitzenleistung besonderer Art zu erbringen. Also das in dem Sinne, wie man eigentlich bei der Gestaltung im Grunde genommen auch mit den damit verbundenen Lernprozessen an die Dinge rangehen kann. Wobei man natürlich auch bei allen Planungen die Frage stellen muss, was ist eine kurzfristige und eine langfristige Planung? Was will ich in den nächsten 5 Jahren erreichen und was will ich im heutigen Jahr erreichen? Ich kann sagen, okay, im heutigen Jahr möchte ich diese Vorlesung mit ein paar neuen Inhalten versehen, und langfristig wird sich vielleicht das Studium vom Grundsatz her verändern. Ja, also die Frage ist, habe ich ein Jahresprogramm oder habe ich ein Jahresprogramm? Ja, und bei einigen Dingen in der realen Wirklichkeit, wenn Sie die Modebranche anschauen, da gibt es eben ja unterschiedliche Kollektionen innerhalb eines Jahres. Das heißt, das sind doch sehr wichtige Dinge, die unterjährig laufen, Frühjahrsaison, Sommersaison, Herbstsaison etc. Also in dem Sinne, die Fristigkeit hängt natürlich auch von unterschiedlichen anderen Einflussfaktoren des Marktes und so weiter ab. Ja, das war jetzt der Punkt, was man beim Planen so zu berücksichtigen hat, von der Richtung, von den damit verbundenen Lernprozessen. Und jetzt ist die Frage, wer ist denn einbezogen in einer Planung? Wir haben schon gehört, als wir über Ziele gesprochen haben, habe ich gesagt, na, wer definiert eigentlich die Ziele? Da war die Unternehmensleitung definiert die Ziele. Ja.
Das wird sehr wichtig sein. Aber es ist doch nicht nur das Management hier, die Unternehmensleitung, sondern es werden zum Beispiel die Eigentümer bestimmte Ziele definieren. Das haben wir das letzte Mal ja auch schon in dieser, Sie können sich erinnern, das waren diese Kreisdarstellungen. Und wo wir gesagt haben, Durchschnitt, wo wir dann sagen, wir müssen schauen, dass dieser Durchschnitt, diese Überlappungen möglichst groß sind. Also, das ist möglichst gleichwertige Zielsetzungen der Eigentümer und der Manager. Ja, oder in hohem Maße über Deckungen. Dann will man wohl natürlich, wenn wir etwas verändern, ein neues Unternehmen oder irgendwelche, eine neue Fabrikanlage installieren, die Mitarbeiter ja, einbeziehen. Wenn das Unternehmen sehr groß ist, wird das nicht so ohne weiteres möglich sein, alle Mitarbeiter einzubeziehen. Und da haben wir Repräsentanten, das sind die Mitarbeitervertreter, das sind die Betriebsräte in der Wirtschaft und die Personalvertretung im öffentlichen Bereich. Das sind ja die gewählten Vertreter. Das sind eigentlich die Leute, die innerbetrieblich heute normalerweise an Prozessen mitwirken. Und zwar, ich sage immer in differenzierter Form. Es hängt davon ab, um was die Mitwirkungen ausschauen. Wenn es um die grundsätzliche Strategie geht, dann wird wahrscheinlich in erster Linie wohl das Management mit dem Eigentümer versuchen, dann eine Ausrichtung zu bekommen. Wenn es um den individuellen Arbeitsplatz dagegen geht, dann wird der Eigentümer ja wenig dazu sagen können. Ja, da geht es um die Einbeziehung, wenn eine Gestaltung gegeben ist, der Betroffenen und Beteiligten. Also die wirklich an dem arbeiten. Ja. Und das ist heute so, dass man im Rahmen der Ausgestaltung der Arbeitssituation natürlich trachtet, dass die Betroffenen hier mitwirken können bei der Gestaltung ihrer Arbeitssituation. Und wenn ich von Mitwirkung spreche, dann muss ich mir natürlich die Frage stellen, was heißt hier Mitwirkung? Und dann geht es bei der Mitwirkung darum, kann ich mitwirken, dass ich jemanden nur berate, dass ich eine Aufgabe selbst planerisch durchführe, dass ich entscheide über Alternativen, ja, da gibt es eine differenzierte Form der Mitwirkung und rein rechtlich gesehen auch bei Mitbestimmung, die teilweise ja, oder nicht teilweise, die im Arbeitsverfassungsgesetz geregelt ist. Zum Beispiel, alle Fragen der Entlohnung hat der Betriebsrat eine Mitwirkungsmöglichkeit, und zwar im Sinne sogar eines Vetorechtes. Wenn ein neues Lohnsystem eingeführt wird, wo der Betriebsrat gravierende Bedenken hat, kann er ein Veto gegen dieses Betriebsgesetz einlegen. Ja. Wenn beispielsweise in ähnlicher Weise ist, wenn ein Unternehmenstransfer von einem Standort zu einem anderen zustande kommt, ja, dann müssen bestimmte dann Regelungen getroffen werden, wie dieser Übergang von einem Standort auch für die Mitarbeiter adäquat geregelt werden. Ja. Aber das gibt Dinge, wo der Betriebsrat sehr starke Mitentscheidungsmöglichkeiten sogar hat. Und dann gibt es einige, wo er relativ weniger, wenn es darum geht, jetzt zu sagen, wir setzen eine neue Technologie, ein neues Informationssystem ein, wird der Mitarbeiter vielleicht ein Betriebsrat informiert werden. Ja, vielleicht kann er beraten bei irgendetwas mitgehen, aber nicht mitentscheiden zum Beispiel. Ich spreche dabei von einer differenzierten Mitbestimmung und in Abhängigkeit vom Systemumfang, von der Art der zu erbringenden Leistung, muss jedes Unternehmen überlegen, wie diese unterschiedlichen Personengruppen innerhalb des Unternehmens eigentlich mitwirken und mitbestimmen. Heute ist es in vielen Bereichen aber nicht mehr ausreichend, nur mehr die Leute im Inneren des Unternehmens sozusagen einzubeziehen in eine Gestaltung, sondern sie sehen zum Beispiel bei bestimmten Dingen die Kunden. Ich muss fragen, was wollen die Kunden? Wollen die Kunden das, was ich mir überhaupt überlegt habe? Ja, ich befrage Kunden im Hinblick auf ihre Bedürfnisse als Versicherer, im Hinblick auf ihre Bedürfnisse jetzt als Studenten. Ja, was wollen die Studenten eigentlich im Hinblick auf bestimmte Belange? Wenn man diese Kunden einbezieht,
dann muss man auch schauen, dass man Mechanismen schafft, wie das geht. Auf der anderen Seite haben wir zum Beispiel gegenüber den Mitarbeitervertretern, zum Beispiel, oder der Vertreter auch der Eigentümer, das könnten außerbetriebliche Interessensvertretungen sein. Wir haben die zwei rechtlichen Interessensvertretungen, das ist die Wirtschaftskammer Österreichs im Wirtschaftsbereich und die Arbeiterkammer da. Ja, das sind die rechtlichen, aber dann gibt es auch, die darüber hinausgehen, gibt es eben die Gewerkschaft. Auf der einen Seite die industriellen Vereinigung, auf der anderen Seite. Also, es ist zum Beispiel, als diese dort gebaut worden, weil ich Ihnen den Film vom MCC gezeigt habe, als in Österreich gebaut wurde, das Werk von Opel hier, da hat der Betriebsrat, den hat es keine Mitarbeiter gegeben, zu der Zeit, wo das errichtet wurde, ist eine neue Errichtung gewesen, da hat für bestimmte Agenten im Zusammenhang mit der Gestaltung, der Ausgestaltung in der Produktionshalle, die Gewerkschaft hier beratend mitgewirkt. Ja, nur als Beispiel. Also, es kann nur was sein, dass man Interessensvertreter auch hinzuzieht, und zwar, dass es zum Beispiel gar kein Interessensvertreter gibt. Oder, wenn die eine vermehrte Kompetenz haben, dass man eben Interessensvertreter befragt, weil sie sich mit diesen Fragestellungen natürlich öfter auseinandersetzen. Das ist sowohl auf der Arbeitgeber- als auch auf der Arbeitnehmerseite. Natürlich kann man eventuell auch bei irgendeiner Gestaltung auch die Lieferanten einbeziehen und sagen, okay, ich möchte jetzt ein neues Produkt bauen, schaut dir, wie ihr zu günstigeren Preisen kommt, vielleicht diese Komponente, die ihr zuliefert, neu adäquat fürs Produkt anpasst. Und da wird er einbezogen in die Gestaltung eines neuen Produktes, im Sinne eines kooperativen Produktdesigns. Heute ist es so, dass ich gesagt habe, dass in unserer Wirtschaft und Gesellschaft viel mehr zusammengearbeitet wird als beispielsweise vor 50 Jahren, wo jeder versucht hat, eigenständig seine Leistung zu erbringen. Das heißt, es gibt Kooperationen und demgemäß Partnerunternehmen. Und wenn ich etwas Neues überlege, werden wir einen Partner brauchen müssen, mit dem ich irgendwelche Arrangements und Ergänzungen im Hinblick auf die Bearbeitung eines Marktes mache. Willst du das? Oder wie kannst du mir hier behilflich sein? Oder was sagst du eigentlich dazu? Also das ist die Einbeziehung von Partnern. Was auch bedeutet ist manchmal, was ich jetzt hier dargestellt habe, die Einbeziehung von Kreditunternehmen. Kreditunternehmen, die sagen, bevor ich dir einen großen Kredit gebe, möchte ich überhaupt deine Bilanz sehen, möchte deine Planungskonzepte sehen, wie du eigentlich diese Investition tätigen möchtest und wie deine Amortisation dieser Investition aussieht. Also in dem Sinne gibt es natürlich sehr unterschiedliche Arten. Das eine ist, dass jemand beratend mitwirkt, das andere, dass jemand kontrollierend mitwirkt, das andere ist zum Beispiel von mir aus bei irgendwelchen Dienstleistern, dass sie für die Planungen und Beratungen erbringen in der Mitwirkung, also sehr unterschiedlich. Und dann ist es ja so, dass bei großen Veränderungen, Sie haben ja gesehen, beispielsweise bei einer Fusion, bei einem Verkauf, bei einer VAT, wo es um einen Eigentümerwechsel zum Beispiel geht und dadurch natürlich dahinter liegen neue Überlegungen in der Ausrichtung des Unternehmens, dass selbst wenn die Öffentlichkeit und die Gesellschaft ein großes Interesse hat, zumindest die betroffene Gesellschaft, also die, die in dem Wirtschaftsraum leben und vielleicht mit den Mitarbeitern in enger Beziehung stehen, Familien oder die daraus resultierenden anderen Wirtschaftszweige, die natürlich von einem großen Unternehmen auch profitieren. Was ich hier zum Ausdruck bringen möchte, ist, dass es nicht so ist in unserer heutigen Wirtschaft, dass nur, das heißt, der entscheidet und die anderen haben zu pushen, ja, sondern es ist hier schon ein, wenn man das in dem Sinne versucht, man wird auf der einen Seite versuchen, die Interessenslagen der Betroffenen und Beteiligten sozusagen abzuklären. Wir sprechen dabei von einem Stakeholder- bzw. Shareholder-Konzept.
Stakeholder heißt, wer sind eigentlich die Betroffenen? Wenn ich eventuell mit einer Versicherung irgendwelche Dinge mache, bin ich als Versicherungsnehmer zwar nicht, ich bin nicht Shareholder einer Unika, ich bin eventuell Stakeholder. Ich bin einer, der daran interessiert ist, dass die Unika gut funktioniert. Ja, weil ich dort meine Prämien, meine Lebensversicherung oder irgendwelche unterschiedliche Versicherungen habe. Da bin ich natürlich interessiert, dass die in einer entsprechenden Weise sich weiterentwickeln. Und dann bin ich eventuell, sind natürlich die Kreditgeber und die Eigentümer und vielleicht auch Lieferanten eventuell interessiert, an, sind Shareholder von irgendjemandem, indem sie auch materiell irgendwo mitbeteiligt sind. Ja? Also da spricht man eben von Shareholder und Stakeholder. Das heißt aber, mein Grundcredo ist, die Dinge werden viel breiter heute gesehen, als sie in der Vergangenheit gesehen wurden. Und das, was wir im Kleinen eigentlich versuchen zu initiieren, die Gruppenarbeit und das Teamwork, spielt sich auch im größeren Bereich ab. Man versucht, dass man das Menschen miteinander gemeinsam im kleinen Bereich eine Aufgabe erfüllt. Und im anderen Fall schauen wir, wie können Unternehmer miteinander kooperieren, um Synergien zum gemeinsamen Vorteil zu erreichen. Wobei ein Gebrauch des gemeinsamen Vorteils sehr wichtig ist für eine langfristige Kooperation. Ich möchte vielleicht an der Stelle auch erwähnen, dass beispielsweise auch unsere, wenn wir jetzt sagen, Sie machen Ihre E-Learning-Übungsarbeit und das sagt, Sie machen das als Gruppe, dann hat das den Effekt, dass Sie miteinander kommunizieren lernen, dass Sie miteinander überhaupt eine Aufgabenverteilung durchführen lernen. Ja, das ist nicht nur, dass wir sagen, okay, so wird bei jedem Einzelnen so eine Aufgabe übertragen, ist auch weniger für uns. Nein, das muss es jetzt nicht, sondern dass Sie untereinander lernen, irgendwelche Termine abzustimmen, miteinander irgendwelche Kompromisse einzugehen und zu einem gemeinsamen Ergebnis zu kommen, indem Sie dann eine gemeinsame Übung abgeben. Und wünschenswert wäre, wenn alle in irgendeiner Weise an dem beteiligt sind, nicht nur einmal daneben sitzen und eigentlich sagen, schön, dass die anderen den Job für mich machen. Das kann man vielleicht bei der Übung haben, das erste Mal, aber sonst auf die Dauer geht das eigentlich eher schlecht. Ja, das war eigentlich das, was ich zu diesen Grundsätzen schildern wollte. Und ich blende jetzt zurück, wo ich einmal beim systemorientierten Ansatz ausgestiegen bin. Kannst du auch da unten nochmal?
Absatz und eine mit dem Vertrieb auseinandersetzt.
das sind wertvoll wichtige Funktionen in einem Unternehmen. Das war ein Ansatz. Der nächste Ansatz war, dass wir in den Übungen gemacht haben, dass wir ein System uns anschauen haben, aus welchen Komponenten besteht es. Ja? Man schaut, welche Menschen, welche Qualifikation, welche Betriebsmittel sind eingesetzt und so weiter. Ja? Das war der komponentenorientierte Ansatz, den wir ziemlich lang diskutiert haben. Und dann, und da bin ich jetzt aus, haben wir den sogenannten prozessorientierten Ansatz. Und zwar haben wir gesagt, wir betrachten diese Relation In- und Output eigentlich so, dass uns im Grunde genommen überhaupt nur interessiert, was der Kunde will. Wir brauchen im Rahmen der Leistungserbringung schauen, was der Kunde will. Wir beginnen mit dem Kunden, schauen, was der für einen Output haben will und schauen, welchen Input man dafür braucht und wie dieser Transformationsprozess möglichst effizient abgewickelt ausschaut. Was brauche ich, damit ich diese Leistung erbringe? Und auf die konzentriere ich mich in der Leistungserbringung. Ja? Und diese Art, wie so ein, auf was ich mich konzentriere und schaue, was ein Kunde will, ja, das können wir jetzt in einem kleinen Film uns ansehen und schauen, wie es den Film für Sie aus analysieren lässt. Eine Aktivität, die Sie relativ gut kennen, es wird darum gehen, um die Schadensakquirierung von, in einer Versicherung, und zwar ein Schaden entsteht, und wie wird die Abwicklung eines Schadenfalls geregelt? Wie kann man das machen und welche unterschiedlichen Möglichkeiten hat das?
The adjuster might not be in the office. By the time the adjuster got back, received the claim information, and tried to contact you, it was typically 9 to 10 days after the accident. Now, what's the matter with this process? It's very simple. It makes you, the claimant, feel really mad.
Delays are built into the system by our own workflow procedures. Often, we're not recognizing the trauma that the individual might be going through and the actions they might like to take during that point in time.
You maybe don't have a call. You maybe are worried about what's going to happen to your rates. You maybe have to hassle with a lot of different body shops getting estimates. You've got lots of problems, and that insurance company that you've been paying all these premiums to hasn't even called you back. They decided this process had to be radically changed. Because if they don't begin processing the claim until 9 to 10 days after the event, the chances of attorney involvement go up, the possibility of fraud goes up, and customer satisfaction goes way down. They decided to shorten the cycle time dramatically. And here's the new process. It begins with a change for the claimant. No longer do you report the claim during 9 to 5 business hours. Instead, you're given a plastic little card, a gold card, which you're supposed to carry with you all the time. It has an 800 number on it. You have an accident, you call this number 24 hours a day. Progressive will either route it to the local claim office if it's between 9 and 5, and if not, it answer that 24-hour hotline center right at headquarters in Cleveland.
Yeah, you
don't have an hour to call. And the person who answers the phone, whether it's the local office or it's Cleveland, is not a clerk. It's a trained individual called an inside support representative. That person's mission is to help you solve your problem.
There's 24 hours a day, if someone calls in and they need some sort of service, a windshield, they need a hotel accommodation, if they need an adjuster to come out. That means a rental vehicle, we can generally get a hold of someone, put them in question, and get a follow-up.
So the internal support representative, the ISR, does whatever is possible to help the claimant right then. After that, the claimant indeed needs to be assigned to an adjuster. But it does not go to the branch manager for that assignment with all the attendant delay. Rather, the ISR, himself or herself, makes that assignment. The ISR work in small teams with groups of adjusters, and in many cases, the ISR will contact the appropriate adjuster right away by means of cellular telephone wherever he or she is to let them know about this new claim that they have to take care of right away. The adjuster's goal is to resolve the claim as quickly as possible. In many cases, the adjuster will show up at the accident scene and begin processing the claim right then, and in many cases is able to resolve it right then. Depending upon the nature of the accident and the kind of claim, the adjuster in many cases can write a check for the spot. Doesn't have to say to the claimant, go to 3 or 4 body shop estimates and then we'll argue, but rather, here's the check right now.
People are so, they're shocked. I mean, they're just, they just are in disbelief. There's actually suspicion often when we say, well, I can come out right away. Is this like, well, why are you doing it? What's going to happen? But people, when they understand what the process is and that goes over, are very happy.
The results of the re-engineering of the claims process at Progressive have been dramatic. Recall that under the old process, it took between 9 and 10 days from the time of the accident to the time the adjuster contacted the claimant. Now we have that down to 1 day. Concomitantly, the period of time to resolve the claim and put it to bed, which for simple property damage without bodily injury used to be 28 days, is now down to 7 days. By compressing the process, customer satisfaction goes way up, attorney involvement goes down, fraud goes way down. The real payoff can be described in the following terms. During the period that Progressive implemented this new re-engineered claims process, revenue per employee went up 70%. Once again, dramatic process improvement leads to enormous increase in customer satisfaction, which in turn leads to dramatic improvement in the financial performance of the organization.
What's interesting is if you look at the old process and the new process, most of the ingredients are pretty much the same. We used cell phones, we used computers, we had offices, we had cars, we had adjusters, we had plants, we had body shops. All the ingredients were there, the same ingredients. And what's really changed now is the vision and concept that we use to put these things together.
Ja, was war das Wesentliche bei dem Ganzen? Das Wesentliche war eigentlich, dass bei diesem Ansatz von einem, wir nennen das funktionsorientierten Ansatz, dass man kontaktiert hat, ursprünglich unterschiedliche Abteilungen. Zuerst war es hier die Aufnahmestelle, dann ist es zu einem Manager gegangen, dann ist es zu einem Bewerter gegangen, dann ist es erst wieder zu jemandem gegangen, der vor Ort etwas angesehen hat. Also, dass praktisch unterschiedliche Funktionen einbezogen worden sind, ja, und im Grunde genommen die Information immer wieder weitergegeben wurde. Ja. Jeder hat irgendetwas gemacht. Und dabei, was immer eine Abteilung verlassen und wieder eine neue Abteilung hineinkam. Und der Grundgedanke war jetzt, reihe diese Aktivitäten, die für den Kunden wichtig sind, hintereinander auf, ordne die an, und zwar, was für den Kunden wesentlich ist, 24 Stunden pro Tag. Ja? Jetzt muss jemand die Chance haben, zu jeder Zeit, jetzt, das muss man natürlich immer im größeren Zusammenhang sehen, man kann das eben vom Systemumfang nicht sagen, jetzt machen wir ein Konzept für den Wiener Raum, sondern man macht ein Konzept für Österreich. Ja, das war sogar ein Konzept für die USA. Ja. Und dort gibt es eine Zentrale, wo grundsätzlich Informationen in einer ganz anderen Weise schon bearbeitet werden, der Kundenwunsch genau spezifiziert wird und diese Person jetzt schon nicht nur etwas registriert, etwas braucht, wo nur Daten erfasst werden, sondern daraus schon Konsequenzen weiter abgeleitet werden. Schon inhaltliche Aussagen gibt und es so weit sogar gehen kann, dass diese Person sagt, okay, da wird jemand kommen, da wird jemand vorbeikommen, der das beurteilt und es kann, und das war das Ergebnis bei dieser Bewertung, eigentlich so, dass bei einfacheren Fällen, der dieser Adjuster nicht nur bewertet hat und beurteilt hat, wie hoch die Schadenshöhe ist, ob das ein gerechtfertigtes, ein verschuldetes anderer ist, sondern auch gleichzeitig den Check gezückt hat und gezahlt hat. Ja. Und am Ende sozusagen noch innerhalb von 24 Stunden der sein Geld gekriegt hat und der Schadensfall abgewickelt war. Jetzt können Sie natürlich sagen, naja, das geht ja nicht überall. Richtig. Es geht nicht überall, aber in 90% der Fälle. Ja. Das heißt, es wird jetzt einfach der Prozess beispielsweise in sein grundsätzlicher in zwei Teile geteilt. Und zwar ist etwas zum Beispiel mit Personenschaden, dann muss das sicher anders ablaufen, als wenn nur ein reiner Sachschaden gegeben ist. Und ein Sachschaden, der sich innerhalb vor kleineren Grenzen hält, der kann sofort auch von einer Person vor Ort liquidiert werden. Und damit hat man einen Teil von den Aktivitäten auch ganz anders abgewickelt, ja, hat ihn ganz rasch nur diese Aktivitäten, die notwendig sind, zur Schadensabwicklung hier eingezogen und alle anderen Dinge, Rechtsüberlegungen und so weiter, außer Acht gelassen. Und ich brauche keinen Manager einschalten, weil das alles doch bestimmten genauen Regeln abgewickelt wird. Es kann natürlich sein, dass es komplexere Fälle gibt. Darum wird es notwendig sein, irgendwelche Rechtsabteilungen und so weiter einzubeziehen. Und dann ist dieser Prozess ein etwas anderer Prozess. Aber der wichtige Punkt ist eigentlich der, dass wir auf das, dieses Konzept auf die Bedürfnisse des Kunden ausgerichtet waren. Der Kunde wollte in 24 Stunden rund um die Uhr betreut werden. Und jetzt diese Schadensliquidierung, da sind eben Stunden hintereinander notwendig, wo man früher das so gemacht hat, man ist in diese Abteilung gekommen, der
nächste Teil ist in einer anderen Abteilung gearbeitet worden, in einer dritten, einer Unterabteilung und so weiter. Und das ist über Grenzen von Abteilungen, von Räumen und so weiter hinaus etwas abgewickelt worden. Und die Frage ist, wie man solche Prozesse eigentlich gestalten kann. Und gerade in der Informatik gestalten sehr hohe Maßeprozesse. Wobei ich natürlich sagen möchte, es geht, am Beginn wurde eine Aussage gesagt, wir haben die gleichen Telefone, wir haben die gleichen Computer gehabt. Ja, natürlich, weil die Möglichkeiten von Datenbanken und so weiter unterstützen natürlich solche Systeme in einer besseren Weise als vielleicht vor einigen Jahren noch möglich war. Aber es geht eigentlich darum, dass man selbst mit vergleichbaren Technologien das andere eben funktional abwickeln kann oder prozessorientiert. Und was heißt jetzt noch näher prozessorientiert? Das heißt, wir müssen uns die Frage, wenn wir einen Prozess der Schadensliquidierung hernehmen, sagen, was ist der notwendige Output? Notwendig, also ist der Prozess, den ich jetzt habe, Notebook für den Kunden notwendig? Oder der Unterprozess? Und der Unterprozess ist wieder die Frage, trägt das zur Erfüllung eines einer Kundenanforderung bei? Ist das, dieser Teilprozess für den Kunden notwendig? Das geht auch intern, dieses Sekretariat Informationen entgegennimmt, den Manager das weitergibt, das ist für den Kunden nicht notwendig. Ja? Das ist eine, was für den Kunden notwendig ist, ist, dass der Schaden begutachtet wird. Da muss man jemanden haben und das ist notwendig. Muss der Schaden begutachten. Für den Kunden ist notwendig, dass der Schaden bezahlt wird. Die Schadenliquidation, das ist notwendig. Ja. Aber dazwischen, bestimmte interne Abklärungen sind eben Teilprozesse, die eben für diese Geschäftstätigkeit eigentlich, jetzt ist die Frage, sind sie für den Output wichtig oder sind sie etwas, was hier eine unterstützende Tätigkeit oder eine Verschwendung ist. Nehmen wir ein anderes Beispiel. Nehmen wir etwas her, was ist da ein Geschäftsprozess jetzt im Rahmen unserer Lehre, ist, dass ich eine Vorlesung heute, ja, das ist wirklich ein Wertschöpfungsprozess, ja, also die Abwicklung der Vorlesung. Die Bereitstellung der Infrastruktur, dass wir das letzte Woche beispielsweise ein Problem hatten, ja, dass das nicht funktioniert, nicht alles funktioniert hat. Das war eigentlich unter Anführungszeichen nicht wertschöpfend, sondern die Bereitstellung dieser Infrastruktur ist ein unterstützender Prozess. Da muss daneben etwas ablaufen, neben einer Vorlesung, dass dieser, wenn ich eine Folie jetzt aufnehme, oder dass der Beamer funktioniert, das sind eigentlich unterstützende Prozesse. Ja? Die sind für die Abwicklung der Vorlesung notwendig, verbessern die Vorlesung, aber sie sind wertschöpfend. Ja? Und dann gibt es Dinge, die Verschwendung sind. Verschwendung aus meiner Sicht ist, wenn ich in der Theresianengasse sitze und zu der Vorlesung hierher kommen muss. Und dann muss ich hierher gehen und jetzt muss ich am Ende wieder zurückgehen. Aber wir haben gesagt, die Verschwendung ist eigentlich etwas geringere, als wenn wir sie alle in der Theresianengasse schreiben. Ja? Also wir haben gesagt, okay, es ist vielleicht gering, im Hinblick auf das Ganze, es ist optimiert, es ist wirtschaftlicher, ich komme zu einem Punkt, wo Sie sowieso sind, als Sie gehen alle irgendwo hin. Ja? Also in dem Sinne kann es natürlich die Frage sein, wir wollen bei allen Prozessen Verschwendung vermeiden. Ja? Wir wollen, dass es Verschwendung ist, unnötige Transporte, unnötige Zwischenlagerung, irgendwelche Doppelarbeiten gemacht wird, das ist Verschwendung. Ja. Dagegen, auch deshalb ist es so, wir könnten sie natürlich zum Abgeben ihrer Unterlagen auch in die Theresianengasse bitten, ja, sondern wir geben sie es hier ab. Und wir haben auch aus dem Grund bei bestimmten Fragestellungen an den Junior das so geregelt, dass sie das jetzt vor der Vorlesung hier machen können, damit sie möglichst rationell das abgeben. Das ist auch unter dem Punkt, wir wollen Verschwendung möglichst vermeiden. Wir brauchen Ein unterstützende Tätigkeiten, die vielleicht für den Prozess nicht unbedingt notwendig sind, diese Vorbereitung, auch dass das hier sauber ist, ja, ist eine unterstützende Tätigkeit. Und dann ist es, gibt es Dinge, die eigentlich die Vermittlung des Wissens ausmachen. Ja. Und das ist, sollten die wertschöpfenden Tätigkeiten sein. Und jetzt geht es bei der Prozessgestaltung, sich immer die Frage zu stellen, welche wir wollen alles nur Prozesse in erster Linie haben, die eigentlich wertschöpfend sind. Auf die wollen wir uns konzentrieren. Das haut natürlich nicht so hin, klarerweise. Weil klarerweise ist, wenn man beispielsweise unsere Uni hernimmt, es geht nur, die Vorlesungen durchführt, war ein wertschöpfender Prozess. Ein unterstützender Prozess sind die Hörsäle zu reinigen, die Infrastruktur in Betrieb zu halten. Das brauchen wir auch. Und darüber hinaus gibt es aber auch Managementprozesse. Es ist notwendig, dass eine zum Beispiel für den Hörsaal eine Kapazitätsplanung gemacht wird. Das ist dann ein übergeordneter Prozess, um Hörsäle adäquat einzuteilen. Oder dass man eine Budgetplanung braucht, damit die Hörsäle wieder saniert werden. Ja? Das gibt es also Dinge, die im unmittelbaren Zusammenhang mit der Leistungserbringung stehen, dann unterstützende und im normalen Wirtschaftsgesehen auch sogenannte übergeordnete Managementprozesse, die notwendig sind, um die Strategie des Unternehmens, die Planung zu machen, auf längere Sicht. Ja? Und, aber das Wichtige ist, wir konzentrieren uns jetzt eben auf diese, auf das, was wichtig ist. Und diese Gliederung hat sich hier eigentlich in diesem Chart in diese sogenannten Kerngeschäftsprozesse, Management und unterstützenden Prozesse. Das ist das Beispiel, das ich eigentlich gesagt habe. Und der Prüfung könnte sein, nennen wir es einmal ein paar Kernprozesse, nennen Sie einen Geschäftsprozess, nennen Sie einen Prozess. Und was ist dabei ein Kernprozess, was ist ein unterstützender Prozess und was ist ein Managementprozess beispielsweise. Das kann aber so sein, dass man innerhalb einer Prozessanalyse, was sind wertschöpfende, was sind unterstützende und was ist Verschwendung, das war eine Frage gestellt. Ja. Dann kann man Prozesse eventuell unterteilen nach der Art der Objekte. Es ist sicher ein unterschiedlicher Ablauf, ob ich jetzt Lehre hier betreibe oder ob ich Forschung betreibe. Denn der Forschungsprojekt ist ein anderer Prozess als der Lehrprozess. Das scheint mir dann auch logisch. Wenn die Uni jetzt ihre Prozesse neu gestaltet, werden die Forschungsprozesse komplett anders ablaufen. Es wird vielleicht, wenn ich innerhalb der Lehre sage, wie läuft der Prozess einer Vorlesung ab, dann läuft der Vorlesung vielleicht auch, nicht vielleicht, sondern in unserem Fall zum Beispiel anders ab wie die Übung. Ja, also da gibt es auch nach der Art der Leistungen, nach den Objekten unterschiedliche Teilprozesse. Übertragen auf unser Beispiel von der Schadenliquidierung von vorhin war, dass man gesagt hat, ein einfacher Schaden, ein Sachschaden kann anders liquidiert werden als ein komplizierter Schaden mit Personen. Also, das nach der Art der Tätigkeit, nach Phasen. Es gibt Prozesse, die eher Planungsprozesse sind, zum Beispiel eine Strategieplanung, oder es gibt Prozesse, die reine Realisierungsprozesse sind. Wenn ich jetzt die Vorlesung heute ist ein reiner Realisierungsprozess. Ja. Die Vorbereitung eines neuen Studienplans wäre ein Planungsprozess. Und dann gibt es natürlich Prozesse, die zum Beispiel, wo man sich die Frage stellt, wie geht man vor, um so ein System außer Betrieb zu setzen. Ja, das ist wieder nach dem Lebensrhythmus könnte man unterschiedliche Bereiche hernehmen und daraus Prozesse kreieren. Aber auch von den Grundfunktionen könnte es sein, dass man sagt, okay, wir schauen uns an die operativen Prozesse, beispielsweise wie eine ÖBB ihre Inspektion ihrer Gleise, ihre Instandsetzung, ihre Entstörung hat. Das sind operative Prozesse. Ja? Also das wäre, wenn wir einen kleinen Fehler machen, bitte. Das wären Prozesse, die auf jetzt zum Beispiel auf Grundfunktionen ausgerichtet sind. Das Operative, das laufende Realisieren. Ich realisiere, ich entstöre. Oder auf der anderen Seite, wenn Sie die Zeitung gelesen haben, den Prozess der Vergabe des Klagenfurter Stadions, das ist einfach ein Problem. Das heißt, wir haben nur einen Ausschnitt, wenn der Entscheidungsprozess, über den ist berichtet worden. Der war halt sehr schlecht. Aber bei großen wichtigen Dingen kommt es zum Beispiel darauf an, dass dieser Entscheidungsprozess einer Auftragsvergabe klar definiert wird. Weil so wichtig ist, definiert man und sagt, gut, das eine ist ein Plan davor, jetzt werden Angebote gelegt, der wichtige ist, wie jetzt entschieden wird. Ja. Und dann könnte es sein, dass ein weiterer wichtiger, natürlich die Umsetzung auch hier, weil es die Realisierung wichtig für den Betreiber ist der laufende Betrieb dann wichtig. Und dann könnte es sein, dass irgendwo der Rechnungshof herkommt und sagt, der Rechnungshof ist spezialisiert auf Kontrollprozesse. Er schaut sich an, wie ist das Ganze eigentlich, ist das alles ordnungsgemäß abgelaufen. Das wäre dann ein Kontrollprozess. Also es kommt immer natürlich aus einer bestimmten Sicht an, auf was man sich bei den Prozessen konzentriert. Ja. Auch wenn man das Wirtschaftsgesehen hernimmt, gibt es eben, was man damit erreichen möchte, was möchte ich bezwecken. Ja. Da wird man unterschiedlich wieder. Und dann zum Beispiel auf der Ebene des Managements gibt es strategische Prozesse, wenn ich eine neue Strategie für mein Unternehmen mache, oder den operativen Prozess, wenn irgendeiner Software aus, der seine Programme schreibt. Das ist ein operativer Prozess. Und die Zeitdauer, beziehungsweise Häufigkeit, es gibt eben Prozesse, die im Grunde genommen eine Strategieplanung, die wird nur einmal im Jahr vor, so einmal längerfristige Dauer ausgerichtet. Und solche Prozesse, die gehen auch laufen. Schadensliquidierung in einer Versicherung, tausend oder hunderte Schäden pro Tag. Ja. Da muss ich natürlich mit der, oder zum Beispiel die Inspektion und die Durchführung von Entstörungen bei einem 1000 Kilometer Gleis in Österreich. Das kommt tausendfach vor und muss dann anders gehandelt werden und anders geplant werden als von der Art der Detaillierung, wenn es zum Beispiel um eine Strategie geht. Aber vielleicht genauso detailliert, denn ich habe eben bei dem Entscheidungsprozess gesagt, da gibt es auch nur innerhalb eines, bei so einem Vergab, im öffentlichen Bereich nicht so viele Entscheidungen, aber die haben so große Relevanz, dass auch der Prozess dann genau beschrieben sein muss. Und dann kann es sein, dass man nach Prozesse auch trotzdem nach Verrichtungen durchführt. Man kann sagen, wenn es natürlich so wichtig ist, die Beschaffung und bei dem Smart Car über 60% der Kosten des Autos Beschaffungskosten sind, dann müssen wir uns mit der Beschaffung vielleicht ganz anders auseinandersetzen wie mit der Produktion. Da werde ich die Beschaffung als einen Prozess hernehmen, obwohl es eine Verrichtung ist, und die Produktion in die Prozesse, die innerhalb der Produktion laufen, als andere Gliederungskategorie. Und wenn jetzt auch die Beschaffung ist Teil des Herstellungsprozesses, das können wir auch sagen, und wird an der richtigen Stelle einzuschleusen sein. Also da kann man auch dort, je nach den Prioritätensetzungen, unterschiedliche Gliederungen überlegen. Und wenn Sie Prozesse analysieren, und das ist etwas, was Sie sehr häufig machen werden in Ihrer Praxis, dann müssen Sie auch schauen, was ist der essentielle Gliederungsaspekt? Was will ich denn erreichen mit dem Ganzen? Was ist Wertschöpfung, was ist nicht Wertschöpfung, was ist Verschwendung? Wer sind meine Kunden? Ja, auf welche sind das ausgerichtet? Und welche Wertschöpfung habe ich eigentlich mit diesem Prozess? Und dann geht es eben, wenn man Prozesse analysiert, dass man von einer Metaebene die Analyse beginnt und die dann Schritt für Schritt verfeinert. Zum Beispiel die Durchführung einer klinischen Studie wird man natürlich klarerweise zuerst die Studie planen und dann die Studie abwickeln. Also gute Vorbereitung, ein großer Aufwand teda v desutu na klinici Gepes, je da te glavno vse napane, apnikom kažuje, di, da je civila, ene vorbereitung, ene durchführung, ene das abschließen, die verwertung, also das durch, die auswertungen und dann das verwerten der Studie. Also, das sind, der wichtige Punkt ist, dass man jetzt versucht, Schritt für Schritt, vom Groben ins Detail, solche Prozesse in einem Unternehmen zu analysieren und sozusagen dann zu verbessern. Ja? Und das, was Sie vielleicht haben gehört, auch schon von einer Prozesslandkarte, werden Sie einen späteren Zeitpunkt einmal sowas zeigen, das ist, es geht dann darum, dass man sagt, was sind die Hauptprozesse, auch bis in den Unternehmen auf der Makroebene ankommen. Und das, die werden in die erste, zweite Ebene weiter gegliedert und dann habe ich quasi eine Landkarte, innerhalb der ich dann mir brauche, wo lohnt sich am ehesten Veränderungen durchzuführen. Und wo lohnt sich sozusagen, dass ich hier Verbesserungen mache, aber im Lichte der Gesamtbetrachtung. Ja, das war eigentlich sozusagen nur ein kleiner Einstieg in den Prozessgedanken, auf dem wir dann im Laufe der Vorlesung auch bei wir kommen dann, wenn wir über Business Process Reengineering sprechen werden, wie man grundsätzlich Unternehmen verändern möchte, da ist der Prozessansatz ein ganz wichtiger, den wir mal dann in vielleicht 6 Vorlesungen wieder am Ende des Semesters eigentlich hören. Ja, damit war ich jetzt eigentlich noch nur damit ich diesen Prozessgedanken Ihnen darlege. Und jetzt komme ich zu einem Begriff, den man natürlich auch schon oft verwendet hat, den habe ich das letzte Mal etwas übersprungen. Und zwar, wir haben jetzt über Planung gesprochen, über Gestalten jetzt, wie man Systeme so analysiert. Und jetzt haben wir, ich habe öfters auch den Begriff Management schon verwendet, was ist eigentlich Management? Ja. Weil diese Vorlesung, die Sie jetzt besuchen, Organisation und Führung, ist Teil von Management. Und ich werde versuchen, und auch Planung ist Teil von Management. Deshalb schauen wir mal an, was Management insgesamt ist. Ja. Und Management kann man unterteilen nach zwei Betrachtungsaspekten. Das heißt, Management sind die Manager und das Management sind die Unternehmensspitze ausmachen. Das ist der institutionelle Aspekt des Managements. Die Institution Management. Die Führungsleute sind das Management eines Unternehmens. Das ist der institutionelle Aspekt. Aber wir sprechen heute viel öfter vom sogenannten funktionellen Aspekt. Das heißt, welche Funktionen erbringt man, damit man managt. Ja? Und managen umfasst eben bestimmte Aufgaben und Handlungen, und das sind Planen, ist eine Managementaufgabe, steuern das Unternehmen, also Ziele vorgeben und dann schauen, dass die Ziele eingehalten werden und dann Abweichungen auszugleichen. Organisieren ist Management, kontrollieren ist Management, Leute führen, Menschen führen ist Management. Und Aufgaben aufeinander abzustimmen und zu koordinieren, Aufgaben und Menschen zu koordinieren, ist ebenfalls Management. Also, das ist der sogenannte funktionale Aspekt des Managements, und zwar, der sich darauf ausrichtet, welche Handlungen Menschen durchführen. Und wenn Sie den sehen, wird Ihnen klar, dass nicht nur die Unternehmensspitze managt, sondern Abteilungsleiter, ja selbst ein Sachbearbeiter, Managementaufgaben übernimmt. Ja. Und das entspricht ja der heutigen Zeit. In der Vergangenheit waren eher die planerische Aufgabe von der Unternehmensspitze, die Führungsaufgaben von der Unternehmensspitze und die Mitarbeiter waren eher operativ tätig. Ja. Heute sieht das an die Handlung und von der Art der Aufgabenerfüllung sind die alle Hierarchieebenen in Weg übernehmen Mitarbeiter-Management-Aufgaben. Ja? Und jetzt gibt es eben sehr unterschiedliche Definitionen zu dem Begriff Management. Ich habe Ihnen diese allgemeine gerade vorher geschildert, aber wenn Sie ein Buch lesen über Management, müssen Sie sich die Frage stellen, was meint denn der hier? Ja? Und es ist nicht so eindeutig, aber so ganz global, wenn ich irgendwas so eine allgemeine Definition herausgenommen und dann eine Definition von Management ist in St. Gallen, die auf dem Gebiet sehr im deutschsprachigen Raum führend sind. Und dann ist eben, sehen Sie, gestaltendes Management, planen, aber auch laufendes Durchführen, implementieren von Dingen, das Betreiben von Dingen kann Management sein. Lenken, Festlegung der Ziele, Auslösung von Aktivitäten, Kontrolle der Zielerreichung, Entscheidungen treffen. Das sind Managementaufgaben. Und dann haben wir hier Entwicklung, Förderung der Lernfähigkeit, also Menschen entwickeln und Ausbau und Problemlösung Kompetenz von Menschen zustande kommen. Entwicklung von Menschen, nicht Entwicklung von irgendeinem Produkt. Hier ist gemeint Entwicklung von Menschen. Ja, also dass Menschen in dem eine ganz wichtige Aufgabe neben dem etwas gestalterischen des Managements, das Steuern, also das Lenken, auch das Führen und Entwicklung von Menschen, etwas, was wir als Management bezeichnen. Und mit ganz einer Reihe von Dingen, mit dem Gestalten, mit denen haben wir uns, sehen Sie, mit Laden haben wir uns bisher schon auseinandergesetzt, mit, wenn ich jetzt das von hier her nehme, die allgemeine Organisation und dem Führen von Menschen, werden wir uns im Weiteren auch weiter intensiv auseinandersetzen. Und ich blende vielleicht, ich habe das jetzt noch einmal etwas näher gegliedert, ich komme zuerst auf die Abbildung, wenn ich vielleicht mit der anderen zum Schluss je nach der Zeit etwas unterschiedlich umgehe. Jetzt können Sie, wenn wir über Management sprechen, wenn Sie Bücher lesen über Management, ich habe eine Gliederung vorgenommen, dass ich sage, General Management auf der einen Seite und Projekt- und Programmmanagement auf der anderen Seite. Das heißt, wir sprechen auf der einen Seite von den generellen Grundsätzen des Managements. Und das sind eigentlich die Grundsätze, die Sie bei mir jetzt hier hören, in die Planen organisieren führen. Diese Grundsätze des Managements. Und dann gibt es Grundsätze des Managements, wie man angewandt auf Projekte. Ja, und das ist ein Projekt, das sind komplexe Vorhaben, das sind EDV-Projekte, Bauprojekte, Entwicklungsprojekte, Stadtentwicklungsprojekte und so weiter, Durchführung einer Olympiade, das sind alles Projekte. Und es gibt dann einen bestimmten Ansatz, wie man auch solche Projekte managt. Wenn ich sage, ich bringe hier eine Vorlesung derzeit zum General Management, dann habe ich beispielsweise häufig im Herbst eine Vorlesung zum Thema Projektmanagement. Ja, dass ich im Wesentlichen mit dieser Frage auseinandersetzt. Ja, also, das ist abgesehen davon, dass hier eine günstig zu platzierende Vorlesung wird nämlich am Beginn des Semesters, jeweils am Freitag, Samstag und dann wieder in zwei Wochen gelesen. Und dann haben Sie in relativ kurzer Zeit die Chance, eine solche Vorlesung in das Ziel zu bringen. Ist aber eben das, was wir eigentlich, die Basis ist eigentlich, dass Sie etwas über General Management wissen. Aber das vielleicht nur mal, um den Einstieg zu haben. Und dann sehen Sie, dass es von der Art der Zielorientierung unterschiedliche, ein zielorientiertes Management. Management ist auf bestimmte Ziele ausgerichtet ist. Wir unterscheiden hier zum Beispiel ein ganzheitliches Management. Ganzheitlich heißt, dass ich diese unterschiedlichen Zieldimensionen im Sinne meiner multiplen Zielsetzung zum Beispiel betrachte. Ökonomische, welche, soziale und so weiter. Also unterschiedliche Zieldimensionen. Aber es gibt bestimmte Ansätze, wo jemand ein Management betreibt und betrachtet nur eine Zieldimension und sagt Kosten. Die machen ein Kostenmanagement. Die konzentrieren sich ausschließlich auf Kosten. Schau, wie ich diese Kosten in den Griff bekomme. Oder jemand sagt, ich konzentriere mich ausschließlich auf Sicherheit. Sicherheit ist dann der Fokus meiner Betrachtung. Oder jemand sagt, ich konzentriere mich auf Umwelt, auf Gesundheit, auf Risiko. Ja, Risiken, die auftreten in irgendeinem Teil. Also, demgemäß von der Art der Zielorientierung gibt es jetzt Publikationen nach unterschiedlichen Zielorientierungen, unterschiedliche Artikel, die sie dann festführen und unterschiedliche Betrachtungen. Wobei es ja so ist, es ist zu irgendeinem Zeitpunkt eventuell interessant, obwohl ich sage, wir verbreiten einen ganzheitlichen Ansatz, dass wir uns auf eine Sache konzentrieren, auf die Kosten. Ja? Oder, ich habe auch hier schon das Beispiel gesagt, dass General Motors weltweit gesagt hat, Sicherheit, oberstes Ziel für die nächsten 2 Jahre. Wir wollen Unfälle um so zu viel reduzieren. Ja? Dann ist Ausrichtung alles auf Sicherheit. Als eine bestimmte Betrachtungsweise für die nächsten 2 Jahre. Ja? Das ist dann der Fokus der Betrachtung. Und dann gibt es Betrachtungen, und da sehen Sie die Begriffe Prozess, Komponenten und funktionsorientiertes Management. Ein prozessorientiertes Management wäre das sogenannte Supply Chain Management. Die Verteilungskette von einem Lieferanten, der Ware an ein Unternehmen liefert, über den innerbetrieblichen Materialfluss bis zum Kunden, der jetzt einen fertigen PKW geliefert bekommt. Dass dann die Verteilungskette managt, also den Prozess dieser Verteilungskette. Das wäre jetzt ein Handelsunternehmen, das war gekauft, sortiert und irgendwie wieder zum Kunden bringt. Diese Verteilungskette, diese Supply Chain, wäre ein bestimmter Zugang. Oder, wenn ich es in allgemeiner Form sage, ich betrachte innerhalb eines Betriebes und eines Unternehmens und betrachte prioritäre Prozesse, und dann sage ich, ich habe ein Prozessmanagement. Ich betrachte prioritäre Prozesse, das ist ein Prozessmanagement. Gibt es Bücher über Prozessmanagement? Da gibt es Bücher über Supply Chain Management. Ja? Und da gibt es Bücher über Change Management. Und zwar, wie dieser Veränderungsprozess von dieser, wo ich Ihnen die Ziele dargelegt habe, ich habe gesagt, das Ziel ist da irgendwo, dann oben das neue Niveau. Wie man jetzt diesen Veränderungsprozess managt, wo ich gesagt habe, ich muss die Leute jetzt plateauweise über irgendein Gebirge führen. Ja? Das ist der Veränderungsprozess, den man dann zu managen hat. Also, das wären prozessorientierte Betrachtungen. Aber es gibt auch irgendwo anders, zum Beispiel komponentenorientierte Betrachtungen. Da gibt es Bücher über Human Resource Management, also menschliche Arbeitskraft. Dann über Technologiemanagement, IT-Management, Finanzmanagement. Da nimmt man aus dem komponentenorientierten Ansatz einen heraus und der wird in dem Buch besonders oder in dem Ansatz besonders beleuchtet. Ja. Und dann wäre es von der funktionalen Seite zum Beispiel Beschaffungsmanagement, Produktions-, Vertriebsmanagement, Research and Development Management. Also, das sind unterschiedliche Funktionen, lerne ich. Und dann schaut, wie geht man mit der Umsetzung dieser Funktionen vor. Was heißt das? Das heißt, wenn Sie das alles so sehen und sehen, wie viel es Literatur dort gibt, müssen Sie immer die Frage stellen für sich, was nützt es mir? Ja, können alle Bücher lesen und haben keine Ahnung über Manager. Ja, und demgemäß versuche ich Ihnen eigentlich eher so einige Grundansätze im Zusammenhang mit diesem General Management zu vermitteln, dass ich Ihnen so irgendwie das Haus von den Eckpfeilen her, von das Geriebe aufbaue, damit Sie dann nachfolgend das eine oder andere, was Sie dann in der weiteren Umsetzung benötigen, einordnen können. sich besorgen können. Das können Sie besorgen, indem Sie sich noch weitere Vorlesungen anhören. Das können Sie besorgen, dass Sie weitere Bücher sich besorgen. Das können Sie, werden Sie erleben, dass Sie Projekte in der Realität dann machen, die meistens dann schon auf Teilaspekte ausgerichtet sind. So einen ganzheitlichen Ansatz, so eine gesamte Beleuchtung eines Unternehmens, braucht man natürlich nicht sehr oft, ja, sondern es sind ja meistens eher Teilbereiche, die man dann angeht, nur dass Sie das auch jetzt wissen. Aber die richtige Sicht zu bekommen, das ist das, was ich Ihnen versuche hier eigentlich zu vermitteln. Ja, und jetzt habe ich hier im Skriptum diese wichtigen Aufgaben des Managements etwas näher versucht zu beschreiben. Das sind auch hier teilweise unter dem Begriff Führungsaufgaben verstanden und sind eigentlich nichts anderes als Managementaufgaben. Unsere Managementaufgaben noch etwas weiter zerlegen. Natürlich, Sie können das im Skriptum selber gut nachlesen und ich möchte das Ihnen jetzt nicht vorgeben, was Sie dort im Skriptum haben. Das ist recht instruktiv dargestellt. Mal schauen, wo ich es finde. Ja. Also, ist natürlich klar, dass Menschen informieren, ja, ist natürlich eine wichtige Aufgabe des Managers. Er muss über die Aufgaben, über das Aufgabengebiet, weil jeder Mitarbeiter muss über sein Aufgabengebiet Bescheid wissen. Er muss über seine Arbeitsergebnisse Bescheid wissen. Er muss wissen, etwas über die anderen Abteilungen, mit denen er zusammenarbeitet. Und er muss über das Unternehmen als Ganzes etwas wissen, damit er sich adäquat sozusagen einbringen kann. Ja? Also DGMS ist natürlich eine Information, etwas sehr Wichtiges, in irgendeinem Unternehmen agieren zu können. Wobei teilweise Information eine Wohl-, aber auch Bringschuld ist. Das heißt, Bringschuld heißt, wenn jemand die Verantwortung hat, Ihnen Informationen zu geben. Aber es ist eben so, dass Sie hier unsere Homepage anschauen, das ist Ihre Hohlschuld. Ja? Wir haben auf der Homepage so und so viele Informationen, die unser Institut, Prüfungen und so weiter betrifft. Und wir sagen, pass auf, hier gibt es die Homepage, schauen Sie mal auf die Homepage. Das ist dann eine Hohlschuld. Ja? Bringschuld ist, dass wir Ihnen am Beginn sagen, wie so eine Übung aufgewickelt wird und ich Ihnen jetzt die Vorlesung jetzt präsentiere, das bringe ich. Ja. Also in dem Sinne muss man natürlich auch die Frage beim Informationsaustausch fragen, in welchem Maß ist Wohl- und Bringschuld gegeben. Dann eine Aufgabe, das ist ja auch mal auf der Hand liegen, der das einer Wohl- und Bring ist, dass Sie natürlich immer sich selber die Frage stellen müssen, was ist die Information, die ich selbst brauche. Ja? Und selbst die Überlegung, was ist für mein Studium relevant, ja? Dass Sie sich um das selbst kümmern. Ja? Das ist schon ein Teil, wo Sie lernen zu managen eigentlich. Richtig mit Information, mit Wohl- und Bringschuld umzugehen. Ja, und nicht davon auszugehen, dass Ihnen unter Anführungszeichen alles vorgekauft wird. Ja, also das richtige Maß zu finden ist sehr wichtig. Dann kontrollieren. Natürlich, kontrollieren ist, warum ist das als nächstes? Okay, Kontrolle ist so, macht man zuerst Probleme erkennen. Ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich, dass ein Manager im Grunde genommen ist, ein Problem ist dann gegeben, wenn eine solche Ist-Abweichung vorhanden ist. Nicht? Wenn wir haben ein Problem, wenn Sie alle ein Genügend kriegen bei der Prüfung, oder dann haben wir ein Problem. Dann sage ich, okay, haben Sie es wenig lang gelernt, haben Ihnen eine schlechte Frage gemacht. Wenn Sie jetzt sagen, wir, unsere Erwartungshaltung ist ein Durchschnitt angenommen von 2,5.
Und dann ist es letztlich, dass ich sage, okay, wie kann ich das anders vermitteln, mein Wissen? Dann muss ich mir die Frage stellen, haben die die schlechten Note, die nicht anwesend waren, oder was ist der Grund? Dann muss ich das Problem analysieren, aber im Grunde genommen, wenn alle schlechte Noten haben, dann habe auch ich ein Problem. Ja? Und zwar, weil ich mir die Frage stellen muss, was macht man falsch? Ja? Also, in dem Sinne soll ist Abweichungen erkennen, mit offenen Augen durch die Gegend gehen, Ursachen suchen und Maßnahmen setzen. Und bei dem, damit man das eigentlich macht, geht es natürlich darum, dass man auf der einen Seite in einer entsprechenden Weise Ziele vereinbaren muss. Das Ziele vereinbaren ist sicher etwas ganz Wichtiges. Und bei den Zielen, über Ziele habe ich sowieso gesprochen, da ist das nochmal ganz gut, wer definiert, was wird definiert, wie viel muss produzieren und wann. Also beim Ziel, diese Konkretisierung der Ziele im Sinne des Managements ist hier auch recht gut beschrieben. Und dann, delegieren, koordinieren und organisieren. Delegieren heißt, Aufgaben, die eigentlich aufgrund der Kompetenz einer bestimmten hierarchischen Ebene übertragen werden, einem Vorgesetzten, dass er in der Lage ist, je nach den Fähigkeiten dieser Mitarbeiter Aufgaben weiterzugeben. Ja, das heißt Aufgaben delegieren. Die Verantwortung der Aufgabe liegt eventuell noch weiterhin bei den Vorgesetzten, der überträgt aber Teile dieser Aufgabe auf Mitarbeiter. Ja, das heißt delegieren. Und wir versuchen natürlich nach Möglichkeit, heute Aufgaben möglichst weit in der Gliederung zu delegieren, möglichst an die Mitarbeiter heranzutragen und möglichst daraus Hierarchien abzubauen. Ja, nicht, es in den heutigen Organisationsformen hat es gegeben, diese Organisationsformen werden wir ja in einer übernächsten Vorlesung kennenlernen, wo ein Unternehmen ein Team in Abteilung, Unterabteilung, Unterunterabteilung und so weiter gegliedert ist und die dazwischen nichts anderes macht, als es wieder ganz variieren und schauen und koordinieren und wieder delegieren und eigentlich keine produktive Leistung erbringen. Ja? Also im Sinne des Prozessgestaltung nichts im Sinne des Kunden machen. Ja? Und das wollen wir natürlich vermeiden. Und demgemäß schauen wir, dass wir immer so weit Aufgaben übertragen können, dass die Mitarbeiter, die auch die Umsetzung machen, auch möglichst viele planerische Aufgaben, kontrollierende Aufgaben zum Beispiel selbst übernehmen können. Ja, koordinieren ist eben, wenn jemand ein Arbeitsprogramm übertragen bekommen hat, dieses Arbeitsprogramm den anderen Arbeitsprogrammen abzustimmen, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das Organisieren in dem Sinne ist eigentlich Regeln zu schaffen für diese Durchführung der Abläufe und die notwendigen betrieblichen Strukturen dafür aufzubauen. Ja, das ist auch eine Managementaufgabe. Kontrollieren haben wir schon besprochen. Wobei es eben beim Kontrollieren schon sehr stark darauf ankommt, die Selbstkontrolle zu erhöhen. Also im Grunde genommen auch wieder in der Vergangenheit hat es sehr oft gegeben, jemand hat etwa eine Arbeitsleistung erbracht, irgendein anderes kontrollieren. Ja? Heute wird betrachtet, viele Kontrollfunktionen den Menschen zu übertragen und sagen, du hast die Verantwortung für die Qualität deines Produktes. Und du bist verantwortlich und du musst schauen, ob die einzelnen Funktionen dieses Produktes adäquat erfüllt sind. Ja? Und das ist mehr Verantwortung für den Einzelnen, aber auch mehr Entfaltungsmöglichkeiten. Ja, eine der wichtigsten Funktionen natürlich des Managements ist planerisch tätig zu sein. Ja, das haben wir hier dargelegt. Und wobei man natürlich in der Planung, das haben Sie ja auch bei mir jetzt in der bisherigen Ausführung gehört, eben weil es geht von einem Ziel über Maßnahmen zur Umsetzungsplanung. Es gibt unterschiedliche Ebenen des Planens. Und dass in dem ganzen Planungs- und Durchführungsprozess dazwischen immer Entscheidungen sind.
Und das Entscheidende ist natürlich etwas ganz Grundsätzliches, was als Managementaufgabe anzusehen ist. Aber ich meine, es ist eben mal doch so, dass so viele Entscheidungen jeder in seinem normalen, jeder Sachbearbeiter zu fällen hat, dass er eben in hohem Maße das, was eben bei diesem einen Beispiel, was früher dem Manager gegeben wurde, dass er sagt, okay, ich brauche einen Anwalt einzubeziehen oder nicht, und dass diese Entscheidung heute Mitarbeitern übertragen wird und nicht mehr in das Management hinauf gespielt wird und dann wieder hinunter transportiert werden muss, das Ergebnis. Ja. Also in dem Sinne ist der Entscheid etwas ganz Wichtiges, was Management ausmacht. Okay, das wollte ich Ihnen eigentlich heute vermitteln. Was ich Ihnen nicht näher bringe, weil es meines Erachtens von der Komplexität ein bisschen zu groß ist, ist das, aber ich habe es drin im Skriptum, diese Management-Modelle von St. Gallen. Wenn Sie sich das einmal überlesen, ist aber komplex. Aber es sind eigentlich die unterschiedlichen Gesichtspunkte, die ich sonst rundherum geschildert habe, hier enthalten, wird nicht Gegenstand der Prüfung sein. Okay, dann danke ich heute und wir sehen uns nächste Woche.